wenn Merz jetzt so mitgenommen ist von diesem Mord an dem Kind, was für mich absolut nachvollziehbar ist, ihm aber danach alle Sicherungen durchbrennen, er alles revidiert, was er vorher versprochen hat, im Deutschen Bundestag, den Parteien gegenüber, aber auch dem deutschen Volk gegenüber, dann ist ja die Frage, was passiert mit dem Mann eigentlich bei anderen Anlässen?
Stell dir einfach vor, der bricht so ein Krieg aus in der Ukraine.
Wir erinnern uns vielleicht, dass Friedrich Merz damals sofort alle Öllieferungen aus Russland stoppen wollte, als bei uns die Tanks leer waren. Ich will die Dimension gar nicht gleichstellen, aber zum Beispiel, wie er durchgedreht ist bei der Frage dieses Wahltermins, ne? Nachdem diese Regierung zerbrochen war und dann Leute wie die Bundeswahlleiterin, Landeswahlleiter gesagt haben, wir kriegen das jetzt vor Ende Februar, März, kriegen wir das nicht hin. Da wurden diese Leute angegriffen, wirklich geteert und gefedert, durchs Dorf gejagt. Du hast jetzt also innerhalb von kürzester Zeit dreimal absolute Kurzschlussreaktionen, die halt wirklich die Frage eröffnen, die ja jetzt auch viele stellen.
Kann der das?
Kann der das? Und ist der dem gewachsen? Ist der dem emotional gewachsen, wenn dem jedes Mal die Sicherungen durchbrennen und er dann zum absoluten Populisten?
Familienpackung, der mutmachende, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Ja, und heute würde ich sagen, sogar ein bisschen historisch. Mit diesem Begriff sollte man ja vorsichtig sein, aber was wir in der abgelaufenen Woche erlebt haben, das war schon ziemlich ungewöhnlich. Darüber wollen wir reden, aber auch, was das eigentlich mit den Wählenden draußen im Lande macht. 61 Millionen Wahlkampf und Strategien, das Spezial in unserem Mutmach-Podcast. Mir zugeschaltet, ich liebe, das ist immer so tagesthemenmäßig, der wunderbare Frank Staus. Hallo, lieber Frank.
Hi, Jaujo. Ich grüße dich in diesen bewegten Zeiten.
Ich frage gleich mal so landsmäßig, was hat die Woche mit dir gemacht?
Gott, ich kann das. Ja, da sind ja eigentlich
Gefühle gezeigt. Ja, Friedrich Merz macht's vor.
Genau, das ist auch meine Stärke. Aber es ist tatsächlich so, diese Woche hat mich beim besten Willen, ich mache das ja nur auch schon seit ein paar Jahrzehnten, die hat mich wirklich mitgenommen. Also die hat mir auch im wahrsten Sinne des Wortes den Schlaf geraubt. Also das war kein Vorgang, wo du dich drüber aufregst und sagst, da ist jetzt mal was in eine Richtung gegangen, wo du sagtest, ach, das hätte jetzt nicht sein müssen. Und all die anderen Dinge, die einem in den letzten Jahren ja durchaus beunruhigt haben. Aber das war wirklich ein richtiger Schlag in die Magengrube.
Konkretisier das mal. Was genau hat dir, wenn du dich nachts gewälzt hast und nicht schlafen konntest, was waren das für Gedanken? Jetzt mal ganz ohne Quatsch, was hat dich umgetrieben?
Ich hätte wirklich vor 14 Tagen noch nicht für denkbar gehalten, dass ich innerhalb von so kurzer Zeit den Tag erlebe, an dem AfD und CDU, CSU und auch noch die FDP gemeinsam die Hand heben, im übertragenen Sinne gemeinsam abstimmen und das Ganze ohne Not. Weißt du, das ist ja noch...
Ja, also klar, es war eine Showveranstaltung.
Es, ne? war eine es ging reine, um nichts. Es ging um nichts. Weißt du, ich bin ja politisiert in den 80er Jahren, aber ich bin ja auch Sozialdemokrat und als ich da als junger 17-, 18-Jähriger eingetreten bin, und wir haben da wirklich noch Veranstaltungen gemacht in Wiesloch, dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, mit den letzten Lebenden der sozialdemokratischen Fraktion, die gegen das Ermächtigungsgesetz im Reichstag gestimmt hat. Und ich meine, letztendlich, weißt du, ich bin Jahrgang 65, das hast du ja damals nicht so wahrgenommen, aber das war ja erst 20 Jahre danach.
Ja, klar.
Das ist ja gar kein Zeitrahmen historisch betrachtet. Und dass wir wirklich nochmal eine Zeit erleben, wo du sagst, okay, das kann jetzt wirklich genau der Anfang vom Ende sein. Das ist, ja, ich will das ja gar nicht, weißt du, ich will das überhaupt nicht überdramatisieren, aber das waren meine Gedanken. Ich habe
gesagt, ja, okay, ich verstehe.
So hat's doch angefangen. Und das noch am Gedenktag der Opfer des Nationalsozialismus.
Befreiung Auschwitz, ne?
Ja, genau.
Frank Staus ist Kampagnenprofi, Politikberater und Bestsellerautor. Zu seinen Kunden zählen Unternehmen, NGOs, Führungskräfte, Regierungen und SpitzenpolitikerInnen. Als SPD-Mitglied ist Frank zugleich Fan und unerbittlicher Kritiker der SPD. Er begann seine Karriere vor über 30 Jahren als Wahlkämpfer in der Clinton-Gore-Kampagne. Wenig später lernten sich Frank und Hajo kennen. Seither streiten sie sich in liebevoller Unerbittlichkeit. Frank prägte seither über 40 Wahlkämpfe, von Schröder bis Scholz, von Wowereit bis Malu Dreyer, und gilt als einer der erfahrensten Kampagnenmacher der Republik. Er bezeichnet sich als Wahlkampfbesessener. Frank Staus ist Autor des Spiegel-Bestsellers Höllenritt Wahlkampf und als Experte für politische Kommunikation häufiger Gast in zahlreichen TV-Formaten. Im Laufe seiner Karriere wurden ihm Titel wie Die Macht im Hintergrund, Stern, oder Der Mann für aussichtslose Fälle, Handelsblatt, verliehen. Er selbst erfreut sich mehr an den zahlreichen Beschimpfungen der Konkurrenz.
Ganz kurz nur als Service-Hinweis, wenn ihr ein Piepen auf dem Ohr habt, das ist kein Tinnitus, sondern ich vermute, das ist Bruno, Franks Papagei.
Ich möchte erwähnen, dass Bruno zwei Stockwerke entfernt sitzt.
Aber irgendwas fiebt hier die ganze
Zeit. Und vier geschlossene Türen.
Gut, ja. Dann sind es vielleicht deine Hüftgelenke.
Nee, das ist Bruno.
Das ist Bruno. Natürlich ist das Bruno. Hört man. Oh Gott. Ja. Kann man Papageien eigentlich schmackhaft zubereiten? Habt ihr darüber
mal gedacht? Ja, doch, wir haben auch immer mal wieder den Ofen an, dass er vielleicht reinfliegt.
Und hofft, dass er reinfliegt.
Aber das macht er nicht. Gut, okay. Aber wir lieben ihn, bevor es irgendwelche Tierschützer hier.
Als knallharter Pragmatiker sage ich jetzt einfach mal, das ist doch nur eine Frage der Zeit. Wir gucken uns in anderen Ländern in Europa und irgendwo anders, früher oder später, wäre dieser Moment doch sowieso gekommen.
Wir sind nicht die anderen Länder Europas, sondern wir sind Deutschland, und wir haben uns auch lange vermutlich, als es in anderen Ländern schon zu brodeln begann, ein bisschen darauf ausgeruht, dass wir hier diejenigen sind, bei denen das eben nicht mehr passieren kann, weil wir unsere Geschichte aufgearbeitet haben, weil es einen Common Sense gibt, weil es anders als in Österreich oder Italien tatsächlich auch eine jahrzehntelange Aufarbeitung gab und eine Auseinandersetzung, die zwar auch nicht alle gewollt haben, aber die trotzdem stattgefunden hat, und du einfach doch sagt es ist ein gesellschaftlicher Common Sense, und es ist vor allen Dingen auch ein parteiübergreifender Common Sense. Und es geht mir ja gar nicht mehr nur darum, was jetzt letztendlich da passiert ist, sondern es geht mir auch um die ganze Sprache, um die Haltung, um diese Ablehnung von der Kompromissformel, das nicht mehr aufeinander zugehen. Und das regt mich ja noch mehr auf, dass jetzt der SPD und den Grünen vorgeworfen wird, man wäre nicht auf die anderen zugegangen. Also ja, whatever. Ich muss sagen, ja, so hatte ich das nicht für möglich gehalten und auch so schnell. Und diese Geschwindigkeit, die macht mir Angst.
Bevor wir gleich mal einsteigen in die Tiefe, weil wir beiden Nerds haben natürlich in dieser Woche quasi rund um die Uhr an irgendwelchen Kommunikationsgeräten gehangen. Wir haben uns ja auch immer irgendwelche Sachen hin und her geschickt. Wir wollen einmal kurz unsere LeserInnen-Post bearbeiten und dann gehen wir etwas in die Tiefe, weil mich interessiert vor allem die Frage, ja, für uns Nerds ist das jetzt alles natürlich hoch, hoch spannend, aber draußen die Menschen im Lande, was haben die eigentlich für einen Eindruck? Kommen wir gleich zu. Ich fange mal an mit Werner, der uns CC't hat, weil er nämlich Armin Laschet einen Brief geschrieben hat. Und zwar weist er darauf hin, dass er von Herrn Laschet, also Werner weist darauf hin, dass er von Armin Laschet persönlich enttäuscht sei, weil Laschet als großer Europäer und auch sonst recht vernünftiger Mensch einfach mitgestimmt habe. So viel zu Werner, das gebe ich einfach nur zur Kenntnis. Dann Kleantis, auch ein sehr treuer Hörer, sagte, viele politische Podcasts, auch deine Miniserie mit Frank, sehr spannend, sehr politisch interessiert. Neulich hat irgendwo eine Moderatorin, deren Namen ich noch nie gehört hat, klar und offen gesagt, dass sie finde, dass linke Politik in den Bundestag gehört und sie beide Stimmen der Linken gibt. So, an dem Samstag war ich gerade im Gym, aber es hat sofort Klick gemacht, bin nach Hause, habe mir angeschaut, was ich machen muss und gleich meinen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis ausgefüllt. Das heißt, Kleantis, sonst kein großer Wähler, macht auf jeden Fall diesmal mit. Guck mal, und wenn man nur einen einzigen Menschen zum Wählen bewegt, hat dieser Podcast seinen Sinn ja schon erfüllt. So, und drittens, Andreas, auch ein treuer Hörer, der zitiert seinen Sohn. Und das ist eine gute Überleitung. Sinngemäß hat der Sohn, der so um die 20 ist, gesagt, immerhin macht der Merz wenigstens mal das Maul auf, der traut sich was, der tut was gegen diese ganzen Migrationsprobleme. Ist das ein Eindruck, den du da draußen im Lande verorten würdest, dass Menschen sagen, also gut, jetzt hat der Merz vielleicht verloren und hat da Scheiß drauf auf die AfD, aber zumindest macht der mal was, ne? Also dieses Anpacker-Image.
Man muss ja mal klarstellen, die Union und die AfD haben zusammen in den Umfragen 51-52%.
So.
Das heißt, du wirst dieser Meinung natürlich überall begegnen. Und eine der immer wiederkehrenden Aussagen ist ja genau das, ne? Und das kam ja zum Teil auch noch journalistisch zurück. Es passiert ja gar nicht. Und damit fängt ja eigentlich die Unwahrheit schon an. Es passiert ja die ganze Zeit schon sehr viel. Und die Zahlen gehen ja auch runter und sind ja auch eine ganze Menge an Maßnahmen schon ergriffen worden. Das heißt, es beginnt ja schon damit, mit der Aussage, es passiert nichts, die nicht stimmt. Und die aber auch immer mantraartig wiederholt wird. Und das nächste ist eben tatsächlich dieser ganz, ganz schlimme Satz, man darf doch das Richtige nicht lassen, weil die Falschen dafür stimmen. Ich meine, das ist nur wirklich der Basissatz, mit dem alles in Bach runtergeht. Und vor allen Dingen, es ging ja immer darum, eine Mehrheit zu finden und eben auch aufeinander zuzugehen. Genau das hat ja Friedrich Merz auch angekündigt im November, dass er genau das nach dem Bruch der Regierung nicht tun würde, einen solchen Antrag reinbringen. Die andere Frage ist ja, weil wir gerade über Showveranstaltungen gesprochen haben. Wir reden jetzt über eine Aktion 3 Wochen vor einer Bundestagswahl. Das heißt, was soll das? Also in 3 Wochen wissen wir, wie diese Wahl ausgegangen ist. Dann haben die Leute gesprochen und du hättest das Ganze ohne diesen Kollateralschaden einfach machen können. Du hättest natürlich deine Forderungen aufstellen können, aber jetzt einen Antrag, erstmal diesen Antrag einzubringen, der ja sowieso nicht bindend ist und den dann eine Minderheitenregierung auch noch umsetzen soll, was ja gar nicht geht, was auch zeitlich gar nicht mehr ging. Das heißt, das war alles so unnötig wie ein Kropf. Aber wir sollten vielleicht auch tatsächlich mal überlegen, weil unser Podcast geht ja eigentlich um Strategie.
Genau,
und da hat sich fragen. Ja verdammt viel getan jetzt. Und da hat sich tatsächlich auch, wenn man so will, jetzt für viele Wählerinnen und Wähler einiges geklärt. Aber wir müssen ja auch mal die Gedanken dahinter verstehen, auch die strategischen oder vielleicht die wahltaktischen Gedanken hinter der Union und der FDP.
Genau, und da wollte ich rein, weil es ist ja kein Geheimnis, dass unter anderem Roland Koch einer der Einflüsterer von Friedrich Merz ist. Die Älteren erinnern sich, Roland Koch war mal hessischer Ministerpräsident und er ist ins Amt gekommen 1999 gegen einen Ministerpräsidenten Hans Eichel in Hessen, der sich sehr sicher im Sattel fühlte, und kurz vor der Wahl hat Roland Koch eine Vorlage des damaligen Bundesinnenministers Otto Schily aufgenommen. Ich fasse nur mal zusammen, Doppelpass, also Zweistaatlichkeit. Und die Union hat gesagt, das kann ja wohl nicht sein. Die können sich dann ja aussuchen, in welcher Nationalmannschaft sie spielen oder ob sie zur Bundeswehr gehen oder nicht. Das sei ja eine Bevorzugung. Daraufhin hat Roland Koch dieses Thema Doppelpass, obwohl er da in Hessen als Landesfürst gar nichts mit zu tun hat, auf jeden Fall so im letzten Moment mit in den Wahlkampf genommen und hat gewonnen. Also hat den sicheren Sieger eigentlich Hans Eichel dann noch aus dem Amt gefegt. Und das gilt bis heute, ein Vierteljahrhundert später, immer noch als mythologischer Sieg. So, und jetzt nur mal gedacht, dass ein Koch, vielleicht auch ein Dobrindt gesagt haben, Friedrich, Richtlinienkompetenz, ne, das war so ein Wort, was da kursierte. Jetzt zeig doch mal, dass du stehst und dass du marschierst und Tunnelblick und so weiter, Führung, wer Führung bestellt und all dieses. Also ist das die strategische Überlegung dahinter gewesen? Die
Frage ist, braucht Friedrich Merz dafür Roland Koch? Ich hatte hier ganz, ganz interessant noch ein Tagesschau. In der Union wird darüber gestritten, ob die Einwanderung Thema des Bundestagswahlkampfes 2002 werden soll. CDU-Chefin Merkel äußert sich zurückhaltend gegenüber einem entsprechenden Vorstoß des Fraktionsvorsitzenden Merz.
Also Geschichte wiederholt sich.
Das ist 25 Jahre her. Mhm. Und das steckt also ganz tief in diesem Mann drin, genau so Wahlen gewinnen zu wollen. Und ich meine, die einzige Erklärung, die einem bleibt, wir können ja gleich nochmal über die emotionale Dimension sprechen, die ist ja vielleicht noch interessant, aber die strategische Erklärung ist ja so, er sieht, er kommt nicht vom Fleck, er steht bei 30%, alles, was er bisher unternommen hat, hatte eine Varianz von 1% in die eine oder die andere Richtung und gleichzeitig, das darf man nie vergessen, das ist der allererste Wahlkampf von Friedrich Merz überhaupt. Und das heißt, er hat ja nie, außer in seinem sauerländischen Wahlkreis, wo sie auch wirklich wurscht ist, wer antritt und gewählt wird, hat er ja noch nie in irgendeiner Art und Weise als Ministerpräsident oder eben auch schon mal als Kanzlerkandidat oder was auch immer für irgendwas kandidiert. Das heißt, er hat jetzt wahrscheinlich tatsächlich das Gefühl gehabt, ich muss jetzt was machen, wenn ich nicht bei diesen 30% stecken bleiben will, weil das für ihn auch irgendwo, glaube ich, schon in eine Region einer Niederlage kommen würde, egal
wie. Weil es weniger als Merkel ist.
Ja, weil es weniger als Merkel ist. So, und dann kann man immer noch sagen, okay, er hat es deshalb angestoßen. Der andere Aspekt, der ganz interessant ist, ist ja die Begründung. Die Begründung kam ja jetzt im Rahmen der Debatte, wurde die ja quasi von ihm dann nachträglich nochmal obendrauf gesetzt, dass er einfach, und es wird ja auch in seinem Umfeld kolportiert, der Mann war einfach so erschüttert als Großvater und Vater, also ob es keine anderen Großväter, Väter, Mütter und Großmütter im Bundestag
gibt. Gut, aber ich finde das erstmal eine ehrenhafte Erklärung.
Genau, wenn sie stimmt. Und nehmen wir mal an, er war von diesem Mord dieses Kindes und des Mannes, der eingegriffen hat, so erschüttert, dass er am nächsten Tag sofort im Prinzip seine Leute zusammengetrommelt hat und gesagt hat, jetzt, wir müssen jetzt radikal da rangehen.
Genau, so
jetzt,
radikal ist das Wort.
So, und jetzt ist ja für mich die Frage, ich meine, du hast ja auch schon viel mit mächtigen Menschen zu tun gehabt, die tatsächlich solche Ämter innehaben. Mhm. Die Frage ist ja, wo ist in mir und die innere Brandmauer, sage ich jetzt mal, zwischen meiner emotionalen Betroffenheit und meinem politischen Handeln. Das ist wirklich, und das möchte ich auch mal eine Lanze brechen für alle, die Verantwortung tragen. Das ist sehr hart.
Absolut.
Dass davon nicht überwältigt zu werden, war letztendlich für zumindest vom Amt her, ne, gar nicht persönlich, aber was eben in deinem in dem Land, in dem du lebst, passiert. Denken wir mal, und es ist vielleicht vom Outcome her kein gutes Beispiel, aber wir haben ja dieses berühmte Bild, als George W. Bush in dieser Grundschulklasse oder in der Kita ist und er ins Ohr bekommt, dass 9/11 gerade stattgefunden hat, zu einem Zeitpunkt, wo man noch gar nicht wusste, was für eine Dimension das hat. Und du siehst aber in dem Augenblick, wie er das jetzt irgendwie noch durchzieht, wo er gerade ist.
Aber er versteinert in dem Moment.
Er versteinert total. Ne? Und solche Momente haben wir, hast du auch auf einer Ebene, ich denke mal an Hannelore Kraft bei die ja auch ein wirklich emotionaler Mensch ist, der bei dem Love Parade Unglück.
Ja, Ministerpräsidentin NRW,
Nordrhein-Westfalen, ja. Genau. Diese schreckliche Love Parade, wo die Menschen zerquetscht wurden in dieser Unterführung und ihr eigener Sohn auf dieser Love Parade war, zu dem Zeitpunkt, wo sie noch gar nicht wusste, wie das eigentlich ausgegangen ist. Und ich habe das auch später bei ihr nochmal erlebt mit diesem schrecklichen Flugzeugabsturz, wo ja auch eine ganze Schulklasse, also mit diesem Eurowings-Abschluss damals, wo eine ganze Schulklasse aus NRW da war. Das sind jetzt andere Dimensionen, was ich nur sage, das sind alles Dinge, die musst du aufnehmen und dann bist du auch emotional betroffen. Und die Frage ist jetzt, wie reagiere ich jetzt da drauf? Und da kommt wirklich am Ende eine staatspolitische Verantwortung. Und da ist die Frage, wenn Merz jetzt so mitgenommen ist von diesem Mord an dem Kind, was für mich absolut nachvollziehbar ist, ihm aber danach alle Sicherungen durchbrennen, er alles revidiert, was er vorher versprochen hat im Deutschen Bundestag, den Parteien gegenüber, aber auch dem deutschen Volk gegenüber, dann ist ja die Frage, was passiert mit dem Mann eigentlich bei anderen Anlässen?
Also stell dir einfach vor, der bricht so ein Krieg aus in der Ukraine. Ja, also nur mal zum Beispiel.
Genau, das hatten wir ja.
Trump.
Aber der Krieg ist ja ausgebrochen und wir erinnern uns vielleicht, dass Friedrich Merz damals sofort alle Öllieferungen aus Russland stoppen wollte, als bei uns die Tanks leer waren. Das heißt, er hat ja da auch schon Maßnahmen, und ich will da gar nicht, da gibt's, ich will die Dimension gar nicht gleichstellen, aber zum Beispiel auch, eigentlich gemerkt, wie er durchgedreht ist bei der Frage dieses Wahltermins. Ne? Nachdem diese Regierung zerbrochen war und dann Leute wie die Bundeswahlleiterin, Landeswahlleiter gesagt haben, wir kriegen das jetzt vor März, Ende Februar, März kriegen wir das nicht hin, dass das alles klappt. Da wurden diese Leute angegriffen, wirklich geteert und gefedert, durchs Dorf gejagt von der Union, als ob sie ein Verbrechen begangen hätten. Und dann war aber irgendwann auch März klar und hat das ja da auch gesagt, das geht ja gar nicht am 19. Januar. Das war ja sein Wunschtermin. Und du hast jetzt also innerhalb von kürzester Zeit dreimal absolute Kurzschlussreaktionen, die halt wirklich die Frage eröffnen, die ja jetzt auch viele stellen.
Kann der das?
Kann der das? Und ist der dem gewachsen? Ist der dem emotional gewachsen, wenn dem jedes Mal die Sicherungen durchbrennen und er dann zum absoluten Populisten wird?
Kurzer Lesetipp an dieser Stelle. Der geschätzte Kollege Stefan Kusmani hat im Spiegel auf Spiegel Online ein wirklich vernichtendes Stück geschrieben, das ähnlich argumentiert wie du. Er kann es nicht. Also in einer Deutlichkeit, wie ich es im deutschen Journalismus so noch nicht gesehen habe, relativ sauber durchbegründet. Und es geht eben nicht um Positionen zu Migration oder Nicht-Migration, sondern es geht tatsächlich um die Frage, ist der ja im besten Sinne krisenfest, ne? Und diese Frage stellt sich als Kanzler ja im Prinzip jeden Tag, weil du kannst dich als Kanzler jeden Tag über irgendwas aufregen.
Und wir haben andere Zeiten als wir müssen ja gar nicht jetzt mit Scholz vergleichen, ne? Sondern wir müssen ja gar nicht auf die Wahlkampfebene gehen. Wir müssen einfach auch mal schauen, was hat denn Merkel in diesen Jahren auch für Krisen erlebt, die auch sehr, sehr stark wirklich an die Substanz ging und wie hat sie darauf reagiert. Und es gibt eine ganz tolle Rede von Merkel in Harvard, bei der Harvard Graduation.
Der Feier, ne?
Die Feier. Und das war ja noch bevor Trump wiedergewählt wurde, aber es war schon zu dem Zeitpunkt, als er zum ersten Mal Präsident war, wo sie eben auch sagte, das Wichtigste ist, in dem Augenblick, wo du mit einem solchen einschneidenden Moment, mit einer so anschneidenden Tat oder Entwicklung konfrontiert, ist das Wichtigste, pause and think.
Nimm dich ganz bewusst emotional raus.
Genau.
Zwinge dich zu einem kühlen Kopf, werde nicht Opfer deiner ersten eigenen Emotion.
Richtig.
Wir haben ja noch keine belastbaren Umfragen. Wir zeichnen am Sonntag auf, das heißt der CDU-Parteitag am Montag, den müssen wir jetzt einfach mal in unseren prophetischen Fähigkeiten vorhersagen. Ich vermute ja, dass die CDU sich, wenn auch zähneknirschend, sehr geschlossen hinter Friedrich Merz stellt, weil die natürlich genau wissen, drei Wochen vor der Wahl, da kann man jetzt nicht eine gespaltene Partei vorführen, wobei die Spaltung ja in der Fraktion durchaus sichtbar war. Über 20 Menschen haben einfach nicht für den Merzschen Entwurf gestimmt. FDP, da waren es prozentual noch mehr. Die Frage für mich ist immer noch, wie kommt dieser Merz da draußen bei den Menschen an, ohne dass wir dafür bislang belastbare Umfragen haben. Also dieses Macher-Image, dieses, da haut mal einer auf den Tisch, da macht mal einer was, das, was der Sohn von Andreas sagte, glaubst du, das ist ein Gefühl, was verfängt, oder glaubst du, dass dieses Misstrauen immer stärker wird, der kann's nicht?
Das sehe ich auf der kurzen verbleibenden Strecke, das Zweite, was du angesprochen hast, weil dieser erste Impuls, jetzt muss was passieren, das ist ja auch genau das, was er letztendlich suggerieren will. Ne? Also ich bin der Macher, aber dass er dabei erstens mal völlig die Kontenance verliert, weil das ist ja auch sprachlich ihm völlig entglitten. Also dieser ganze Auftritt und dieser permanente Kasernenhofton, den er da anstrengt. Und er hat natürlich jetzt wirklich bis weit in die Partei hinein die Leute entweder zu faulen Kompromissen genötigt. Das haben er dann beim zweiten, als es dann wirklich ein Gesetz wurde, haben sich 12 irgendwie verdrückt oder mussten dringend aufs Klo oder was auch immer. Es hat ja auch keiner, doch einer hat dagegen gestimmt, aber bei der FDP ja ähnlich. Ne? Da haben dann beim zweiten Mal die Leute gesagt, okay, hier ab jetzt steigen wir aus. Es geht ihm ja, weil sie natürlich auch in den 48 Stunden wahnsinnig viel Gegenwind bekommen haben.
Ja, ja.
Und eben auch viele glaubwürdig erschüttert sind. Also ich fand eine ganz interessante Geschichte. Es gibt ja diesen berühmten Satz von Helmut Schmidt über Franz Josef Strauß im Wahlkampf 80, wo er sagte, dieser Mann hat keine Kontrolle über sich und deshalb darf er keine Kontrolle über unseren Staat erlangen. Da haben damals einige gesagt, boah, ist das nicht ein bisschen heftig? Später stellte sich ja heraus, der Hintergrund dieses Satzes lag eigentlich im Jahr 1977 bei der Schleyer-Entführung und der Landshut-Entführung, als Schmidt Strauß und andere eingeladen hat, mit ihm gemeinsam auch drüber nachzudenken, wie kriegen wir diese Situation jetzt kreativ gelöst. Also da gab es ja dann auch Vorschläge, die Landshut in den Drittstaat zu lenken, der schnell noch so dekoriert wird, als sei er ein befreundeter arabischer Staat und so weiter und so fort. Und das, was Schmidt offensichtlich nachhaltig erschüttert hat, war der Vorschlag von Strauß, dass die Bundesrepublik für jede erschossene Geisel einen inhaftierten RAF-Terroristen erschießt.
Ja.
Und das war der Punkt, wo jetzt auch Historiker gesagt haben, das war der Moment, als zwischen Schmidt und Strauß der Ofen aus war, um es mal so zu sagen. Das ist nie nach draußen gedrungen, das kam erst später bei der Freigabe der Protokolle raus. Das heißt, Schmidt hat darüber eigentlich nie erzählt, aber es hat erklärt, warum er später der absoluten Überzeugung war, dieser Mann darf nicht Kanzler werden. Und das sind genau diese Impulsreaktionen, wo man eben das Gefühl hatte, das wäre einem Helmut Kohl so nicht passiert, einer Angela Merkel sowieso nicht, auch einem Olaf Scholz nicht und all den Kanzlern.
Schröder nicht.
Auch da nicht. Ne? Der hat zwar dann beispielsweise auf den Angriff damals von George W. auf den Irak anders reagiert, aber das hat sich angedeutet. Das war nicht eine Impulsreaktion. Und das ist das, was, glaube ich, auf der Strecke viele Leute zum Nachdenken bringen wird. Ist das denn jetzt der Richtige? Weil es kann so viel kommen in den nächsten Monaten und Jahren, auch aus den USA, aus Russland, aus China.
Aus Brüssel,
was, wenn der jedes Mal so durchdreht, was passiert denn dann?
So, und das ist meine Sorge. Es geht jetzt vielleicht da draußen bei den Menschen gar nicht so sehr um den Kanzlerkandidaten Merz, sondern die Leute gucken auf diese Woche und sie sehen, dass, keine Ahnung, der Einkauf im Supermarkt teurer wird, die Verwaltung nicht funktioniert, die Bahn nicht pünktlich fährt. Und dieses Gefühl, die kloppen sich da wieder in ihrer Berliner Blase, am Ende für nichts. Reden über Dinge, die mit meinem Leben überhaupt nichts zu tun haben. Also für mich war ja diese Woche, ich habe das auch in einem Kommentar gesagt, Festtage der Demokratie, weil alles das, was sonst so in Hinterzimmern passiert oder so, wurde auf der Bühne ohne auch viel strategische Vorbereitung, ein bisschen so, ja, offene Feldschlacht von Christian Lindner, jetzt, die meinte er nicht, aber es war sehr, sehr transparent. Man konnte sehr, sehr viel lernen aus dieser Woche. Das war meine Position. Aber Menschen, die nicht so drinstecken wie wir, die sagen sich doch, Mann, ey, ihr kommt wieder nicht zu Potte.
Das weiß ich nicht, weil es war jetzt einfach, also das ist ja nun wirklich jetzt im klassischen Wahlkampfsinne eine Disruption. Das heißt, das hat eine Dimension erreicht, an der letztendlich auf der Strecke niemand vorbeikommen wird. Selbst die, die sich jetzt die letzten Tage irgendwie medial ausgeblendet haben, die werden es spätestens im Laufe dieser Woche am Arbeitsplatz, im Freundeskreis, in der Familie. Also darüber wird jetzt gesprochen werden. Das ist einfach zu laut. Und es kann natürlich sein, das will ich gar nicht ausschließen, dass auch viele genauso reagieren, wie du es gerade gesagt hast, dass sie sagen, na gut, endlich macht mal jemand was oder ne, die reden doch sowieso nur darüber, weil es die AfD gibt und so weiter. Jetzt wollen wir aber doch mal schauen, und das finde ich noch ganz, ganz spannend, weil du ja auch sagtest, die Umfragen, also die ersten Umfragen war halt so, dass sich eigentlich herzlich wenig bewegt hat.
Genau.
Ich glaube aber auch, dass eben genau deshalb, weil viele wirklich konsterniert sind und auch nicht wissen, wohin, weil wir haben ja jetzt eine Situation und wir reden ja über Strategie. Normalerweise würdest du sagen, der Kanzlerkandidat der Union ist jetzt durchgedreht, ne? Der geht in die falsche Richtung, der wird viel zu konservativ. Er redet nicht mehr über das, um was es eigentlich geht, nämlich um Wirtschaft, wie du richtig gerade sagtest, um wirtschaftliche Entwicklung, um die Zukunft des Industriestandortes, um die Zukunft des Sozialstaats, sondern er macht jetzt gemeinsame Sache mit der AfD. Dann ist das natürliche Ventil der irritierten bürgerlichen Mitte die FDP. Da würden die Leute jetzt hingehen und sagen, okay, ich will Wirtschaftspolitik, aber ich möchte auch jemanden, der den Rechtsstaat letztendlich so ernst nimmt, dass sie den Merz unter Kontrolle halten. So,
ich fand das übrigens total spannend, dass die FDP an jenem Freitag, als es da um das Gesetz ging, nochmal diesen Vorstoß unternommen hat, am Vormittag zu sagen, komm Leute, lasst uns das in Innenausschuss zurückvertagen. Wir beschließen hier sowieso kein Gesetz mehr, das jemals umgesetzt wird. Das war, glaube ich, ein ganz goldener Moment der FDP. Ne? Also ich habe nicht nur gedacht, guck mal, die Vernünftigen.
Ja.
Im Kindergarten.
Genau. Die Illusion würde ich dir gerne nehmen, weil der Vorstoß kam ja erst, als sie festgestellt haben, dass ihre eigene Fraktion nicht mehr zustimmen wird. Zumindest nicht mehr in der Dimension.
Immerhin.
Wie sie da, ja gut, okay. Also sagen wir so, sie sagt, wir verlieren das sowieso, also lass es uns bitte in den Ausschuss verweisen. Ja. Aber das Problem ist doch jetzt ganz ernsthaft. Warum hat die FDP denn in Gottes Namen gestimmt? Ich meine, das ist doch ihr letzter Rettungsanker geworden. Und da kommen jetzt, wieder die Analysen ins Spiel. Da sagen dann wieder Meinungsforscher, die Klientel, die sich am deckungsgleichsten mit der AfD von den demokratischen Parteien spiegelt, ist die FDP-Klientel. Mhm. Was stimmt, ne? Also die auch in allen Fragen sind die sich am nächsten. Ne? Aber das liegt ja nur daran, weil wir nur noch 4-5%, das war nicht Bruno, das ist dein Handy.
Ja, ja.
Das liegt ja aber auch daran, dass wir nur noch 4% messbare Anhänger und Anhängerinnen der FDP haben. Und diese 4%, die sind ja schon 100% bei Merz und Kubicki. Aber wenn die 5%, 6%, 7% von allem anderen redet, die ja kein Mensch mehr haben wollen, dann ist diese Klientel natürlich viel zu klein. Und da bleibt natürlich dann jetzt, da sagen die Leute auch, na gut, dann hat die FDP jetzt auch noch zu einem Drittel oder was auch immer am Ende doch nicht dazu gestimmt. Dann sagen, da kann ich jetzt entweder den Merz oder gleich die AfD wählen. So. Und das heißt, es bleibt kein Korrektiv mehr.
Nein, das ist schon klar. Und vor allen Dingen, um da noch kurz zu bleiben, eigentlich auch ein ziemliches Zeichen von Machterosion. Ne? Dass die FDPler, die man jetzt so im weitesten Sinne als sozialliberal bezeichnen könnte, sehr, sehr deutlich, sehr viel deutlicher als am Mittwoch, am Freitag, ihrem Anführer Christian Lindner die Gefolgschaft verweigert haben. Dabei sogar der Justizminister Marco Buschmann, es hieß, der sei wirklich krank gewesen. Ich glaube, wenn man seinem Parteifreund und Vorsitzenden Gefallen tun will, dann dopt man sich irgendwie so, dass man da auf allen Vieren auch noch reinkriecht.
Also ich will mal als Gegenbeispiel Kevin Kühnert nennen, von dem wir ja wissen, dass er seit langer Zeit krank und krankgeschrieben ist und auch ernsthaft erkrankt ist, der sich aber zweimal in diese Abstimmung gequält hat. Ist jetzt ein anderer Punkt, ja, um dagegen zu stimmen. Aber ich will es nochmal auf den wahltaktischen Moment, weil ich muss mich ja auch immer wieder einfangen, ne?
Ja, ja.
Ist ja wohl, glaube ich, relativ klar, wo ich emotional stehe. Wenn ich jetzt aber wieder rational versuche zu argumentieren, dann ist ja das große Drama im bürgerlichen Lager, dass das Ventil FDP sich verabschiedet hat aus diesem Prozess. Weil jetzt haben wir natürlich das große Dilemma, dass die Leute, die sagen, ich mochte den Merz nicht leiden, aber schwamm drüber, jetzt brauchen wir halt aus verschiedenen Gründen den als Kanzler, denen steht ja jetzt nur noch SPD und Grüne
oder nicht wählen
und Linke zur Verfügung, was natürlich ein Riesenschritt ist für die, oder eben nicht wählen. Das heißt, die Frage ist, hat jetzt Merz damit eigentlich zwei Dinge erreicht? Die Demobilisierung seines eigenen Lagers in Teilen, weil die Leute keinen Ausweg sehen, und die Mobilisierung der anderen Seite, wo eben viele im Vorfeld gesagt haben, boah, nee, also diese Regierung, das war es jetzt beim besten Willen nicht. Ich kann aber auch den Merz nicht wählen, Lindner kann jetzt auch nicht mehr wählen, ich bleibe zu Hause oder ich wähle irgendeinen Quatsch. Ne? Und da erwarte ich jetzt tatsächlich eine Konsolidierung. Und wenn du sagst, wir haben jetzt Sonntag, wir haben am Freitag in vielen anderen Städten, aber ich will das nur mal sagen, wir haben am Freitag 25.000 Menschen in Hamburg gehabt und am Samstag 65.000 in Hamburg auf der Straße gegen diese Zusammenarbeit, und du weißt, was es bedeutet, am Ende wirklich seinen Hintern zu lupfen.
Absolut.
Und nicht nur irgendwo einen Thumbs up in den sozialen Medien zu geben. Das heißt, da ist was in Bewegung. Ich glaube aber auch, dass wir das nicht, das wird jetzt einsickern. Und bis wir das, wie gesagt, es ist ein großes bürgerliches Dilemma, dass die FDP ausgeschert ist, beziehungsweise sich eingereiht hat bei AfD und CDU. Jetzt dieses Angebot nicht mehr da ist. Es gibt aus meiner Sicht auch Grenzwähler des BSW, die überhaupt nicht verstehen konnten, weil sie vielleicht vieles nicht verstanden haben, aber die jetzt aber auch nicht verstehen, dass es die Wagenknecht mit der Weidel stimmt. Ich glaube, jeder aufgeklärte Mensch versteht das irgendwo, aber ich glaube, es gibt auch da noch Menschen, die aus der Linken zum BSW gegangen sind und jetzt sagen, nee, dann doch lieber nicht so. Und das heißt, das ist eine große Konfusion, die gerade stattfindet. Und jetzt versucht ja Merz natürlich auch auf dem Parteitag immer das Thema Migration oben zu halten. Ich halte das nach wie vor für einen Fehler, aus verschiedenen Gründen, aber ist jetzt auch egal. Aber wenn sich die Debatte dreht von diesem Aspekt hin zu, ist der Mann berechenbar? Und zweitens, auf welchen Politikfeldern stimmen die denn vielleicht in Zukunft noch zusammen? Ich sage nur so Dinge wie Frauenrechte, Abtreibungsrechte, soziale Sicherheit, Renten, Mindestlohn, natürlich die komplette Energiewende. Wenn dann viele sagen, ich wollte jetzt ein Korrektiv zu Rot-Grün und ich wünsche mir von mir aus eine große Koalition unter Führung von Merz, aber jetzt merkt...
Also das ist das Misstrauen. Ne? Ja. Das ist das Misstrauen, dass im Zweifelsfall womöglich, wenn die emotionale Lage wieder so ist, dass Friedrich Merz dann wieder sagt, egal, für das Richtige nehmen wir auch die falschen Stimmen in Kauf.
Genau.
Was mich wundert, offenbar zahlt diese Woche jetzt nicht so richtig rasend bei Rot und Grün ein. Also Olaf Scholz ist ja nun emotional der komplette Gegenentwurf zu Friedrich Merz. Es könnte ja sein, dass viele Leute sagen, na gut, okay, der Scholz war jetzt nicht so die Granate, aber immerhin dreht er nicht durch. Aber man hat nicht den Eindruck, dass Olaf Scholz jetzt so überhaupt im Mittelpunkt des Interesses steht. Zumal einige Menschen ja auch sagen, ja, ihr doofen Sozialdemokraten und Grünen, hättet ihr einfach mit dem Merz gestimmt, dann hätte es ja eine demokratische Mehrheit gegeben. Ihr habt das ja aus welchen Gründen auch immer kaputt gemacht.
Ja.
Also diese Schuldzuweisung geht ja auch rüber Richtung Rot-Grün.
Na klar, aber dafür hätte man eben das tun müssen, was ja Merz auch immer angekündigt hat, dass wenn man jetzt etwas unternimmt, dass man gemeinsam aufeinander zugeht. Das Problem war doch, dass der Mann gesagt hat, vom ersten Tag an, ich lasse darüber nicht verhandeln, ich lasse darüber nicht
kompromisslos.
Ich lasse darüber nicht mal diskutieren. Und ich meine, da geht's ja schon los. Wie willst du denn eine Koalition dann führen, wenn du immer sagst, und das ist ja für mich auch die strategische Gefahr, jedes Mal, wenn der Mann weiß, ich habe doch eigentlich eine Mehrheit mit der AfD bei diesem Thema, dass er dann am Ende durchdreht und sagt, ich mache sie doch. Und dann sagt er Sätze wie, ich schaue nicht nach rechts, ich schaue nicht nach links, ich schaue nur geradeaus. Und da hat ja jemand eine kluge Antwort gegeben, wer will denn bei dem Mann Beifahrer sein? Wer will denn in der Koalition sitzen? Das ist, wie gesagt, ich glaube, was wir gerade haben, und du hast ja auch zu Recht gefragt, warum geht das nicht dahin? Ja, also die Leute hatten mit Olaf Scholz sicherlich in großen Bereichen auch schon abgeschlossen. Und die hatten auch mit der SPD in Teilen abgeschlossen. Und die kommen jetzt ins Grübeln. Und so genau das Gleiche, was ich jetzt für das konservative Lager sagte, ist jetzt auch da, dass da jetzt erstmal ein Denkprozess eingeleitet wurde, von dem ich im Augenblick aber davon ausgehe, dass er dieses Lager stärker mobilisiert, einfach weil die dann sagen, ey, ich möchte weder, dass der Merz Kanzler wird, aber selbst wenn er es wird, dann möchte ich nicht eine 15%-Partei als Koalitionspartner von ihm haben. Also dann muss diese Partei halt 20%, 21%, 22% haben, damit sie eine relevante Größe hat und dass viele Leute sagen, ich möchte eine strategische Mehrheit von CDU, CSU und AfD im Deutschen Bundestag verhindern.
Also dass die auf jeden Fall unter 50% der Mandate kommen.
Genau, das ist ein ziemlich weiter Weg, weil die liegen ja jetzt nur bei 52% in den Umfragen, sondern die brauchen ja tatsächlich dann irgendwas unter 47 oder sonst was Prozentpunkten, je nachdem, welche von den kleinen Parteien reinkommen, damit sie keine strategische Mehrheit haben oder zumindest keine große strategische Mehrheit haben. Das heißt, aus diesem Bereich müssen eigentlich 3 bis 4 bis 5 Punkte weg.
So, und jetzt kommen wir zu einem Spezifikum des deutschen Wählens. Es gibt ja viele strategische Wähler und Wählerinnen natürlich auch, die überlegen, welche Koalition kriege ich denn? Und dann einfach ihre Stimme vielleicht nicht unbedingt nach Überzeugung verteilen, sondern wie du auch sagst, um vielleicht Dinge zu verhindern, bestimmte Mehrheiten oder Konstellationen. Ich habe ein ganz, ganz ungutes Gefühl, jetzt sind wir schon wieder bei den Gefühlen, aber wenn Merz, sage ich mal, mit sowas wie 27% aus der Kurve kommt und die AfD irgendwie was mit 23, 24% und die SPD und die Grünen dann sich auch nicht mehr groß verändern, die FDP vielleicht gar nicht drin ist, dann kriegt Friedrich Merz doch gar keine Mehrheit. Also 27 CDU und 17 SPD. Tja, das sind 44, wenn ich das richtig rechne. Das ist keine Mehrheit.
Ja, das ist dann halt so. Weißt du, ich meine, am Ende ist es halt...
Ja, was heißt, das ist halt so. Aber wir fanden Ampel schon schwierig. Was soll denn das für eine Koalition werden?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Und die Frage geht ja hauptsächlich an Herrn Merz.
Und an Herrn Söder.
Aber die geht ja tatsächlich dahin zu sagen, warum wird eigentlich, und denk mal dran, die Rhetorik von Söder gegenüber den Grünen, also eine wirklich demokratische Partei der bürgerlichen Mitte, die sie hauptsächlich ist, das ist ja keine linke Partei, die außerdem mit der CDU in zahlreichen Bundesländern regiert und in Rheinland-Pfalz übrigens auch noch mit der FDP und der SPD.
Die hat Brandmauer, Söder aus dem Rennen genommen.
Steht bei Söder, die zur AfD
nicht. Die Brandmauer zu den Grünen steht. Es gehört zur Ironie der Geschichte, auch da wiederholt sich was, dass es bei Armin Laschet zu Hause in dieser Woche ein Treffen gab, ein Glas mit Armin Laschet oder so ähnlich hieß das. Und da kamen offenbar viele Vertreter der alten Pizza-Connection zusammen. Auch das eine Geschichte ja noch aus Bonner Zeiten. Dort haben sich junge Grüne und junge Schwarze damals, wer war denn alles dabei? Also Laschet war dabei, Peter Altmaier war, glaube ich, dabei, Cem Özdemir war dabei, Katrin Göring-Eckardt und noch ein paar andere. So, und die haben sich jetzt 25 Jahre später wieder getroffen. Und, man hat den Eindruck, die können eigentlich immer noch ganz gut miteinander.
Wir haben in Baden-Württemberg eine Koalition von Grünen und Schwarzen, wo die Schwarzen die Minderheit in der Koalition sind, also der schwächere Partner. Ich komme ja aus Baden-Württemberg, ich kann dieses ganze bürgerliche System da gut verstehen, auch warum da die Leute von der Union leichter zu den Grünen gehen als zur SPD.
Weil es sind andere Grüne.
Es sind andere Grüne, aber es sind letztendlich immer bürgerliche Wähler. Du hast ja, das Problem von den Grünen war ja zum Teil, dass sie eben in den Metropolen, also in Berlin, Hamburg, was auch immer, eigentlich immer sehr, sehr viel linker waren, aber eben die Grünen eben auch sehr stark aus einer bürgerlichen Mitte sich letztendlich rekrutieren, auch aus einer wohlhabenden Bildungsschicht.
Der Flügel von Wilfried Kretschmann heißt Ökolibertär. Also das ist Elon Musk.
Und deswegen ist auch so, ich finde auch nach wie vor, dass du, Habeck hatte zwar an der einen oder anderen Stelle mal einen Zahn zugelegt, aber auch die Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bundestag antworten ja auf jede Frage, die ihnen gestellt wird, ob man noch mit der Union eine Koalition machen könnte, mit Ja. Das wird ganz ehrlich für die SPD viel, viel schwieriger, weil die SPD in die Gene, der Grundgen der SPD ist der Antifaschismus. Und die Verfolgung von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Dritten Reich, dieses Gefühl, wir waren die Letzten, die da noch standen, während die ganzen bürgerlichen umgefallen sind, beziehungsweise eben tatsächlich die Steigbügelhalter waren, und zwar die Konservativen, die konservative Medien, die konservativen Industriegrößen und das letztendlich bürgerliche Lager. Und das steckt da ganz tief drin. Und diese Kluft jetzt nach dem 23. Februar, wo du halt normalerweise, wir haben doch alle vor 14 Tagen haben gesagt, gut, dann machen die halt wieder eine GroKo in irgendwelchen fertig ist und dann machen die es in irgendwelchen veränderten Konstellationen. Das wird um ein Vielfaches schwerer. Denk mal dran, wie schwierig es für die SPD war 2017, als Lindner ausgestiegen ist aus den Koalitionsverhandlungen, da reinzugehen. Das hat die Partei ja fast zerrissen und jetzt haben wir eine ganz andere Dimension. Da ging es um eine Koalition mit Angela Merkel, mit der nur schon zweimal zuvor regiert hat. Also tatsächlich deswegen das, was diese Woche oder in den letzten Tagen passiert ist, dass die Dimension dieses Zerwürfnisses, die kann man, dieses völlig unnötigen Zerwürfnisses, die kann man gar nicht hoch genug aufhängen. Und zu Recht stellst du die Frage, wie geht's denn dann aus? Und da muss man klar sagen, das weiß der Himmel.
Ja, da kommen wir gleich noch zu. Nur kurz eine Frage an den Profi. Mir fiel auf, dass Robert Habeck extrem schnell sowohl im Internet, ich habe es glaube ich auch auf Spiegel Online, auf Zeit Online gesehen, in Hamburg gibt's so Plakatwände, die kannst du digital bespielen, also da musst du nicht immer Papier. Und der Freitag war glaube ich noch nicht vorbei, da stand da so Wort halten statt Wortbruch oder irgendwie sowas, ne? Robert wählen. Das war schon sehr schnell reagiert.
Ja, und die SPD hatte wiederum hier in Berlin das Gleiche mit Mitte statt März. Das war auch innerhalb von 24 Stunden live. Das ermöglichen jetzt eben tatsächlich diese modernen Out-of-Home-Flächen, wie sie ja im Werbesprech heißen. Das heißt, du kannst sie tatsächlich relativ schnell umprogrammieren, also auch Flächen, die du gebucht hattest.
Ja.
Na, da muss es nicht mehr der Plakatkleber mit dem Eimer Leim vorfahren und die neuen 18 Eintel, die du auch erstmal drucken musst, sondern das läuft alles digital. Das heißt, du kannst das letztendlich an die Out-of-Home-Vermieter digital übersenden und sagen, du kannst es sogar auf Vorrat übersenden und sagen, wenn das habt ihr jetzt bitte parat und wenn ich anrufe, dann drückt ihr auf den Knopf.
Ja, also da geht es natürlich darum, unmittelbar nach dem Ereignis die Deutungshoheit zu gewinnen, ne? So Friedrich Merz.
Ja, und auch Präsenz zu zeigen und auch den eigenen Leuten Präsenz zu zeigen und zu sagen, du signalisierst damit ja auch sehr schnell, weil du verbreitest es dann natürlich, du verbreitest es auf der einen Seite tatsächlich, aber vor allen Dingen verbreitest du es natürlich auch noch digital. Das heißt, du spielst das natürlich auch in alle Kanäle. Und sagst, und was ich ganz interessant war, unser 14-Jähriger, der mir noch vor Wochen sagte, alles, was er in seiner Timeline hat, kommt von der AfD. Mhm. Der sagte gestern, ich habe nur noch SPD in der Timeline.
Das ist bei 14-Jährigen natürlich irgendwie ein bisschen Fehlallokation von Mitteln. Aber
ja,
gut.
Aber wo ich auch gesagt habe, da hast du wahrscheinlich irgendwas Falsches geliked. Aber sag mal so, er war jetzt irgendwie so erstaunt, wo die plötzlich herkommen, weil die bisher in seinem digitalen Leben eigentlich nicht so richtig.
War immer nur Maximilian Krah, der durchs Bild lief.
Ja, also dummerweise tatsächlich.
So, und ich muss jetzt nochmal historisch werden. 2005, über den Wahlkampf haben wir häufiger gesprochen. Gerhard Schröder in einer Uphill-Battle. Wir erinnern uns alle noch, wie er krächzend bei den letzten Wahlkampfveranstaltungen nochmal versucht hat einzupeitschen. Angela Merkel galt damals als sichere Siegerin, wurde mit weiß nicht was, an die 40% vorher gehandelt, die SPD weit abgeschlagen, am Ende lag 34, 35, 1%-Pünktchen dazwischen. An diesem Abend, und das weiß ich wirklich, weil ich dabei war, haben sich weiße Männer aus der West-CDU zusammengerottet. Und zwar interessanterweise auch so, ne, Umfeld Merz, Roland Koch, der Andenpakt, also dieses Bündnis der Kohlerben, die jungen Wilden, und die hatten einen Plan. Die wollten Angela Merkel tatsächlich, ich sag mal, zu Bett bringen, also absägen, und haben gesagt, die Frau darf nicht Kanzlerin werden. Dann kam die legendäre Elefantenrunde mit Schröder, der schon ein bisschen Barolo im Blut hatte.
Ja, und ich auch zu dem Zeitpunkt, ja.
Die ganze Sozialdemokratie war schon lattenstramm. Und ich glaube ja wohl nicht, wenn eine Kirche im Dorf lasse, dass sie hier Kanzlerin wäre.
Ich weiß, da stand ich besoffen im Willy-Brandt-Haus, weil wir hatten ja den Wahlkampf da gemacht und habe dem großartig zugejubelt. Und irgendwann, eine halbe Stunde später, kamen die ersten SMS, wo drin schon, sag mal, war der besoffen?
So, aber das Interessante ist, in dem Moment musste sich die Union hinter Angela Merkel versammeln gegen diesen Frontalangriff dieses Rüpels. Also paradoxer geht's nicht. Gerhard Schröder rettet Angela Merkel den Arsch. Ja. Wirklich. Ja. Ja. Ansonsten weiß man nicht, was passiert wäre. So, aber jetzt übersetzen wir das Ganze mal auf den 23. Februar 2025, 18.30 Uhr. Die Hochrechnungen kommen und da ist dann so ein Ergebnis, wie ich es gerade gesagt habe, Friedrich Merz deutlich unter 30%. In einem Wahlkampf, wo jeder gesagt hätte, ey, eigentlich hast du gar keinen Gegner. Einfacher hat man noch nie eine Bundestagswahl gewonnen. Können in Deutschland und dann versemmelst du das so. Könnte es sein, dass die Günthers und Wüsts und vielleicht auch Söders, dass die sagen, also vielen Dank, Friedrich, aber jetzt ab zurück ins Sauerland.
Ich glaube, das hängt wirklich vom Ergebnis ab. Ich fand das ganz interessant. Er war ja jetzt im Sauerland und in der Tagesschau war ja dann im ersten Bericht, wo so ein, ich würde mal sagen, so ein klassischer Sauerländer, also bodenständig und so weiter, der stand da bei Merz auf einer CDU-Veranstaltung. Ich habe so den Eindruck, dass er unverhältnismäßig oft im Sauerland auftritt dafür, dass das Sauerland eigentlich der absolut sichere Bank ist. Und er sagte dann tatsächlich zu Merz, war das wirklich nötig jetzt 3 Wochen vor der Wahl?
Eine Frage, die sich viele stellen.
Ja, und dann hatte Merz aber so richtig so geekmäßig, ja, das musste jetzt sein. Ne?
Und ja gut, was soll er sagen?
Naja, ja, also man kann das auch anders sagen. Also es war wirklich so die Nummer, ich will
bevor
jetzt diese
noch was fragt.
Ja, genau, bevor er noch was fragt. Aber ist es auch egal. Also es war nur, ich fand das interessant, weil das ist ja wirklich auch, selbst wenn du inhaltlich irgendwo da noch eine Nähe hast, ist das ja tatsächlich eine Frage, die sich jeder stellt. Aber ja, das kann sein. Ich kann dir ganz ehrlich, Hajo, ich kann dir im Moment nicht sagen, wo das hingeht, weil ich das Dilemma ja schon beschrieben habe von den Wählerinnen und Wählern.
Ja.
Das ist ein richtiges Dilemma. Und ob da jetzt nochmal tektonische Verschiebungen stattfinden. Ich glaube, dass Merz Kopf irgendwo da zur Disposition steht in der Union, da muss er schon irgendwo bei 25, 26 oder sonst was landen. Die Frage ist ja aber auch, und die kommt ja jetzt auch schon hoch bei der grünen Jugend oder bei den Jusos, dass die sagen, Parteien dürfen diesen Mann nicht zum Bundeskanzler wählen.
Kann ja auch sein, Merz kriegt keine Mehrheit zusammen.
Was bedeutet, dass man dann letztendlich sagt,
wir tauschen das Personal aus.
Den nicht. Der ist Der ist der unsichere Kantonist. Ist halt die Frage, wen würde man dann wählen? Also immer diese beiden Fraktionen können natürlich den Söder auch nicht wählen, selbst wenn das theoretisch irgendwie machbar wäre.
Dann läuft's auf Wüst oder Günther raus, ne? Also rein rechtlich ist das möglich. Der Kanzler muss nicht im Bundestag, also muss kein Bundestagsmandat haben. Das kann irgendwer sein.
Aber du kannst nicht Merz ablehnen und Söder wählen.
So, das ist ein interessanter Punkt. Wenn ich Markus Söder wäre, auch ein interessanter Satzanfang. Ich würde doch durchdrehen da in München. Das ist jetzt das zweite Mal nach Laschet, dass da jemand eine Bundestagswahl nicht so gut absolviert, wie er das natürlich. Ich glaube, davon geht er aus. Also er hätte beide Male deutlich mehr geholt. Wie lange hält der noch die Füße still?
Der kann ja jetzt im Moment gar nichts machen, ne? Weil letztendlich macht ja Merz das, was Söder wollte. Hm. Nur vermutlich schlechter. Und jetzt ist es halt tatsächlich 3 Wochen vor der Wahl. Ich meine, der Söder ist auch Aas genug, um zu sagen, da halte ich jetzt mal die Füße still. Ne? Also die 3 Wochen halte ich jetzt noch aus, im Gegensatz zum März. Und werde das dann in Ruhe angehen. Es kann ja durchaus auch sein, dass wir relativ schnell Neuwahlen. Das ist ja noch gar nicht.
Hör auf.
Das ist ja, well.
Gut, dann machen wir halt noch 3 Monate länger.
Ja, das ist das Schlimmste dran. Gut, das alles steht im Raum. Ich habe nicht erwartet, dass das, weißt du, ich habe, als wir
drüber gesprochen. Du hast es prophezeit.
Ich habe das.
Nein, so nicht. So aber du nicht. Hast gesagt, das ist der wunde Punkt, Merz und seine Affektkontrolle.
Genau, aber ich hatte doch gehofft, dass der das irgendwo im Sozialbereich oder im Wirtschaftsbereich oder im internationalen Bereich und nicht, dass der Gottes Namen noch vor der Bundestagswahl eine Abstimmung mit der AfD. Ich meine, das ist doch, da hat ja selbst mir die Fantasie gefehlt und ich habe eine relativ bunte Fantasie, wenn ich es mal so sagen will. Aber das war doch der Punkt, wo du dachtest, der rutscht jetzt nochmal in den Debatten irgendwo in diesem Bereich aus und wird so hart und so unsozial und all diese Dinge. Und jetzt ist halt tatsächlich die große Frage, und das liegt jetzt natürlich auch an dem Diskurs, den wir führen. Also SPD, Grüne und auch andere haben jetzt wirklich ein Interesse daran, dass jetzt die Frage gestellt wird, ist das ein genereller Rechtsdruck? Also es darf nicht mehr nur um die Migrationsfrage gehen. Ich habe das schon angerissen. Es muss auch vielen Leuten klar werden, die inhaltliche Übereinstimmung zwischen AfD und Union in manchen programmatischen Feldern ist da. Und man muss auch sagen, dass inhaltlich, ich habe das auch geschrieben und ich meine das gar nicht mit Schaum vorm Mund, aber programmatisch inhaltlich gesehen ist Friedrich Merz eher an Alice Weidel als an Angela Merkel. Und über die wir uns noch gar nicht gesprochen hatten, weil das war ja auch noch das hat sie ja letztendlich auch auf den Plan gerufen, eine beispiellose Intervention.
Nie gegeben.
Noch nie. Und ich meine, die Frau war ja, es wird immer gesagt, die war 16 Jahre Bundeskanzlerin, die war ja noch länger CDU-Vorsitzende.
Ja. Also ein Akt der maximalen Illoyalität, 3 Wochen vor der Wahl zu sagen, genau, mein potenzieller Nachfolger kann es nicht.
Ich würde sagen, ein Akt der maximalen Loyalität zum Grundgesetz.
Ja, schon klar, aber man kann es so oder so wahrnehmen. Also eigentlich tut man sowas nicht. Und auch viele, denke ich mal, Unionsabgeordnete haben mit Friedrich Merz gestimmt mit einer sehr geballten Faust in der Tasche.
Aber ich fand das interessant, weil ich habe mir ja auch mal angeguckt, wer hat denn jetzt beim ersten Mal dafür gestimmt? Und da waren ja Leute dabei, wir hatten jetzt schon drüber gesprochen. Armin Laschet hat übrigens beide Male dafür gestimmt. Also so viel zum oder Norbert Röttgen, der eigentlich aufgrund der ganzen Europapolitik überhaupt nicht hätte zustimmen dürfen als Außenpolitisches Schwergewicht, als dass er sich selbst ja sieht. Und Helge Braun, Kanzleramtsminister, nachdem Merkel gesagt hatte, da hat es noch funktioniert, ja. Aber schau dir doch mal bitte an, bei wie wenigen das funktioniert hat. Und wie gesagt, die haben ja nicht dagegen gestimmt, die haben sich rausgewunden. Ich bin dankbar dafür, ja, dass sie wenigstens nicht dafür gestimmt haben. Ja. Aber wenn du dann sagst, nach einer solchen Intervention und nach all dem, was letztendlich auch Michel Friedmann und viele andere, ja, viele Bundesverdienstkreuze, die zurückgegeben wurden und so weiter und so fort, dass dann nur 12 Hanseln ausscheren, ist ja, auch wenn der Merz dann keine Mehrheit hatte, ja, aber und auch keine eigene. Er hat ja danach noch einen Krieg mit der FDP angefangen. Ich meine, die letzten...
Hat gesagt, die waren schuld.
Die waren schuld, ne, dabei ja, hat...
Das
hat er selber seine,
kühn.
Also ja, vor allen Dingen, du denkst ja auch, das sind jetzt die Letzten, die ihn noch unterstützt haben.
Ja, allerdings.
Das ist ja schon Trump, ne? Also dass du sagst, ich fresse auch meine eigenen
Kinder.
Kinder.
So, jetzt zum Schluss, du hast gerade zu Recht gesagt, blühende Fantasie. Was macht der noch Amtsinhaber Olaf Scholz in dieser Situation? Also wie soll der diese letzten 3 Wochen bestreiten? Bei Habeck hatten wir hier Wortbruch statt Wort halten. Wie kommt Olaf Scholz nochmal ins Spiel? Weil ich habe das Gefühl, der spielt gar keine Rolle so richtig.
Nein, das sehe ich nicht so. Ich sehe das eigentlich ganz klug, wie er das anstellt, weil er war ja in aller Deutlichkeit auf dem Platz. Und zwar bei der ersten Abstimmung und hat da auch sehr, sehr klar argumentiert. Er hat auch sehr klar argumentiert in den Sendungen danach und du hast ihm auf der einen Seite abgenommen, dass er empört ist. Auf der anderen Seite hat er eben auch sehr stark signalisiert, ich bin derjenige, der sich unter Kontrolle hat. Und
macht jetzt einfach so weiter.
Der Scholz...
Scholz die letzten 3 Wochen hart durch.
Ja, und zwar aus ganz, ganz bewusst, weil jetzt eben die Leute neu schauen. Es wird Wählerinnen und Wähler geben, die jetzt im bürgerlichen Lager im Wartesaal sind und sagen, für mich ist der Weg zu Habeck eigentlich leichter als der zu Scholz. Aber es wird auch viele geben, die sagen, der Scholz hat jetzt Fehler gemacht, da ist auch vieles nicht gelaufen. Aber du kannst dir selbst natürlich auch sagen, der Typ ist eigentlich in Ordnung und er ist vor allen Dingen integer und er würde nie austicken. Und letztendlich konnte er das vielleicht auch nicht so umsetzen, weil die Koalitionspartner so nicht waren. Mhm. Die große Frage ist halt, das wird jetzt extrem schwierig. Also, dass die SPD noch an die Union rankommt, sodass du sagen kannst, am Wahlabend ist noch alles möglich, dass du irgendwie einen glaubwürdigen Case machen kannst. Die kommen noch auf eins und dann machen wir halt eine große Koalition, aber mit Scholz.
Das halten wir für relativ unwahrscheinlich.
Das ist relativ unwahrscheinlich. Auf der anderen Seite, du hast 2005 ins Spiel gebracht und wir haben da auch schon häufiger diskutiert. 2005 gab es einen Gap von 7 Prozentpunkten zwischen dem Wahlergebnis der Union und den Prognosen der Union am Samstagabend. Das kann schon auch ein Wahlabend sein, wo wir das Ergebnis tatsächlich erst am Wahlabend erfahren. Und vielleicht sogar wie bei der Wahl 2005 erst irgendwann Höhe 21, 22 Uhr.
So, jetzt zum Schluss. Große oder kleine Gewinnerin des Ganzen ist offenbar die Linke. Weil viele Menschen, so wie ich das bei Kleantes vorgelesen habe zu Beginn der Sendung, sagen, also egal, was die da machen, wir wollen, dass klassische linke Politik, Arbeitnehmerpolitik, Sozialpolitik im Bundestag vertreten ist, sehen wir bei der aktuellen SPD jetzt gerade vielleicht nicht ganz so. Aber das ist zumindest für viele Leute offenbar eine Option, zu sagen, da weiß man, was man hat.
Also die Linke hat es auf jeden Fall geschafft, jetzt schon in den letzten Wochen, also nicht Wochen, sondern sagen wir Tagen, aber schon vor dem großen Eklat, sich an diese 5%-Hürde ranzuroppen. Die war ja schon letzte Woche bei den Fünfen und sie scheint sich da ein bisschen zu stabilisieren. Sie macht, hatte ich auch schon gesagt, einen sehr starken Zielgruppenwahlkampf und sie ist, glaube ich, jetzt für auch für den einen oder anderen Grenzgänger, hatten wir auch schon angesprochen, zwischen BSW und Linker, jetzt nach diesem Eklat und nachdem eben, wie gesagt, Wagenknecht bei Weidel war, da sagen die, aber das geht jetzt links mit meiner antifaschistischen Grundhaltung nicht mehr zusammen. Ne? Insofern, das glaube ich, das halte ich für einen Konsolidierungsprozess. Ich glaube auch, es gibt einen Konsolidierungsprozess bei den einen oder anderen, hatten wir auch schon drüber gesprochen, die jetzt mit Volt liebäugeln oder mit irgendwelchen Quatschparteien wenn die das Gefühl haben, wow, aber dieses Mal nicht, dieses Mal muss ich mich konzentrieren und dann kann es wirklich sein, dass da eben am Ende halt auf der Seite SPD, Grüne und die Linke übrig bleiben, weil Wagenknecht sich halt auch so extrem dämlich verhalten hat. Insofern ja, das sehe ich, das ist definitiv eine Option. Bei den anderen wird es eher schwierig, glaube ich.
So, da sind wir beim Börsenspiel. Also Linke wäre eher eine Aktie, die man vielleicht noch nimmt man noch wenn, mal ein paar Gewinne mit,
ja, da also kann man wenn einsteigen. Die, wenn du die hast, würde ich sie auf jeden Fall halten. Und ansonsten ist, glaube ich, im Moment viel Bewegung drin. Es ist hochspekulativ.
Du, deswegen spielen wir das ja. Robert Habeck halten, Habeck kaufen. Christian Lindner, FDP.
Ja, da haben wir nichts und da kaufen wir auch nichts.
Wen haben wir noch? Friedrich Merz natürlich.
Verkaufen,
ne? Olaf Scholz.
Kaufen.
Alice Weidel.
Verkaufen.
So die allerersten kleinen Trends, die man so hört, darauf hinweisen, dass die AfD zumindest nicht mit Verlusten aus dieser Woche geht.
Ja, aber wir sind bei dem alten Thema, dass man glauben kann oder nicht.
Potenzial.
Potenzial heißt, SPD und Grüne notieren massiv unter ihrem Potenzial. Ja. Die Union hat auch darunter notiert, aber stärker, war natürlich näher dran an ihrem Potenzial, das ja auch irgendwo bei 38, 39, 40 liegt. Mhm. Das von SPD und Grüne haben wir ja gesagt, das liegt eigentlich gleich bei 36, 37. Mhm. Also nochmal für die Zuhörer, das ist das Idealpotenzial, wo die Menschen sich vorstellen können, diese Partei überhaupt zu wählen. Das ist
das Maximum, allerbesten Fall.
Absolute Maximum, im Idealfall mit dem perfekten Kandidaten und der perfekten Aufstellung, den perfekten Fehlern aller anderen und der perfekten Themenlage. Das trifft natürlich alles nicht zu. Aber da ist auf jeden Fall noch große Luft nach oben und die Bewegung. Ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, das dauert jetzt. Und wir haben ja jetzt schon erlebt, dass wieder alle nervös drauf gucken. Da werden zum Teil Umfragen zitiert, deren Erhebungszeitraum davor lag. Ja. Und dieser ganze Quatsch. Ne? oder die Leute haben erst 24 Stunden gehabt, um das überhaupt zu verdauen. Das wird ein Slow Burner. Das wird erstmal dazu führen, dass Leute in den Wartesaal gehen. Mhm. Glaube ich. Ich bin aber zu deiner großen Überraschung nicht allwissend.
Aber das ist wiederum das Bemerkenswerte an diesem Wahlkampf, diese ja, Offenheit in diesen Wochen, weil das, was du sagst, das teile ich auch, jedenfalls zumindest in meinem Bekanntenkreis, die Leute denken nochmal neu nach.
Ja, und sie haben ja auch, sagen wir so, die Leute wollten ja nach 16 Jahren Union und auch vielen Dingen, die während der Union liegen geblieben sind, ne, das darf man ja nicht vergessen, und auch durch die Union auch hauptsächlich liegen geblieben sind, die wollten ja eigentlich nicht, dass das jetzt nach 3 Jahren schon wieder vorbei ist.
Ja, ja.
Jetzt haben aber die 3 alles dafür, oder zumindest einer alles und 2 andere nicht genug dagegen getan, dass das der Eindruck ist, der jetzt entstanden ist. Aber trotzdem, die Leute ja die wollten jetzt eigentlich nicht, dass das so schnell wieder wechselt. Und jetzt macht der Merz ihnen eben ein Angebot, das sie ablehnen können.
Kampf und Strategien, 61 Millionen. Lieber Frank, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich wirklich auf die nächste Folge. Also für Journalisten, ich weiß, für Wählerinnen und Wähler ist das eine herausfordernde Situation, weil es einfach mit Verwirrung zu tun hat. Für den Journalismus sind es goldene Zeiten. Man hat das Gefühl, das, was man so erzählt oder schreibt, das wird tatsächlich gelesen. Setzen sich wirklich damit auseinander, die wollen was wissen. Und das ist wiederum, und das finde ich auch so das versöhnliche Ende, ja, diese Woche war nicht besonders würdevoll im Bundestag, aber sie hat Klarheit gebracht. Und das ist der große Unterschied zwischen Demokratien und Diktaturen. Ich weiß, das ist alles so banal, aber das hier wird auf der Bühne ausgetragen, nicht in Hinterzimmern, nicht von mächtigen Menschen. Und wir, die 61 Millionen, entscheiden darüber. Also,
ne? Amen. Aber ja. Kann man so sehen, verstehe ich auch. Ist es auch richtig, dass diskutiert wird? Ich finde nicht, dass die Debatte zu einer inhaltlichen Klarheit geführt hat, sondern eigentlich nur zu viel zertepperten Porzellan. Aber ich stimme dir zu, es ist spannend.
Wir kleben das Porzellan nächste Woche wieder zusammen. Ganz vielen Dank, lieber Frank.
Sehr gerne. Jetzt geht's ab zur Demo.
Ein Podcast von Funke.